Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 346. Das Jahr neigt sich zu Ende und wir grüßen immer freundlicher, je näher das Fest kommt.
Warum denn das? Warum immer freundlicher? Ich nehme an, dass
damit wir Geschenke bekommen.
Grüßen. Bitte?
Damit wir Geschenke bekommen.
Ach so, wartest du noch auf Geschenke?
Natürlich.
Also, Geschenke ist bei mir Weihnachten ziemlich mau, glaube ich. Also zumindest aus meiner Hand wird wenig kommen. Ich hoffe auch, dass ich nichts kriege, denn das nimmt ja überhand. Das ist doch nicht mehr schön, sowas.
Also bei uns wird schon lange nichts mehr geschenkt, ja, außer Zeit füreinander und zusammen sein und ähnliches.
Dass die Zuschauer dir was schenken, damit du wieder was kriegst.
Deswegen bin ich so freundlich.
Ja, gut. Also, dann begrüße ich lieber alle, die uns zuhören in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Und denen wünsche ich natürlich noch, dass sie Geschenke kriegen. Ich will ja nicht so sein, dass wir das Geschenken ganz abschaffen.
Heinz, hast du ein Geschenk für mich vorbereitet?
Nichts Materielles.
Ich glaube, wir brauchen heute keinen Beitrag.
Das sage ich dir erst nach Weihnachten. Mhm. Erstmal möchte ich alle Zuhörer ganz herzlich begrüßen.
Den Zuhörerinnen nicht?
Oh, Entschuldigung. Natürlich die Zuhörerinnen auch.
Jetzt weiß ich von mir nichts.
Das ist
aber ein Fauxpas,
darf mir normalerweise nicht passieren und das jetzt noch so kurz vorm Fest.
Mhm. Tja, du wirst schon deine Meldungen schon kriegen in Form von E-Mails.
Ich kriege meine Abmahnung von den Zuhörerinnen.
Abmahnungen,
zurecht.
Ja.
Und vor allem, wo liegt denn das Problem, dass du das vergessen hast? Am Gehirn? Da könnte ich dir helfen.
Hast du mal ein neues Gehirn für mich?
Ja, habe ich. Ist zwar noch nicht so ganz tauglich. Spaun, S-P-A-U-N, Spaun. Das ist ein künstliches Gehirn, das besteht aus 2,5 Millionen Neuronen. Und das simuliert unser Gehirn. Es ist fest verdrahtet, soll heißen, es kann nicht lernen. Unser Gehirn ist ja nicht fest verdrahtet. Das kann ja seine Verknüpfungen und Verbindungen ändern. Tut es ja auch. Und dieses Gehirn ist mehr dazu gedacht, dass man versucht zu lernen, wie unser Gehirn funktioniert. Das Gehirn hat eine Kamera, das kann lesen, es kann Zahlen erkennen, sehen und erkennen. Und es hat eine Hand. Und die Zahlen, die es erkannt hat, die kann es auch aufschreiben.
Und sprechen nehme ich an, oder?
Nee, sprechen nicht. Ah. Das braucht das Gehirn ja nicht. Was soll es denn sagen? Und wenn man aber jetzt mal vergleicht, dass so ein Teil 2,5 Millionen Neuronen hat, aber unser Gehirn so rund 100 Milliarden Nervenzellen. Und jede Nervenzelle hat ja nun mehrere Ein- und Ausgänge, also eigentlich Prozessoren, dann ist da schon klar, dass das Ding noch nicht so denken kann wie wir. Da wird kein Goethe draus oder kein Mozart und da wird auch kein Wolfgang Rudolph draus. Dazu ist das Ding einfach zu blöd. Aber man hat nun bestimmten Bereichen in diesem Gehirn bestimmte Aktivitäten zugewiesen und versucht zu verstehen, was geschieht und versucht dann abzuleiten, was denn bei uns im Gehirn dabei vor sich geht, wenn wir etwas sehen, erkennen, denken. Und dieses Gehirn ist also in der Lage, Zeichen zu erkennen, es kann also rechnen, es kann 8 Aufgaben, die sind fest verdrahtet, wie ich schon sagte, lösen, das heißt Zahlen erkennen, einfache Rechenaufgaben selbstständig lösen, das Ergebnis dann aufschreiben und so weiter. Also man versucht wirklich hinter das zu kommen, was bei uns im Kopf vorgeht. Aber es gibt ja noch was anderes. Vielleicht hat man schon mal was gehört von Google X. Das ist so dieses geheime Labor von Google. Und eins muss man den Kerlen von Google ja lassen. Die haben ja nicht nur Geld, sondern die stecken auch Geld in Projekte, die wohl kaum ein anderer so massiv angehen könnte. Und diese Forscher von Google X, die haben ein Gehirn, zwar nur mit 16.000 Prozessorkernen, das sind aber dann schon komplexe Prozessoren, und das haben sie in Zusammenarbeit mit der Stanford Universität aufgebaut. Aber dieses System kann selbstständig lernen. Man hat ihm einfach Gesichter gezeigt und es hat gelernt, was ein Gesicht ist, kann ein Gesicht erkennen und kann auch Menschen wiedererkennen. Und sogar, man hat dann so Gesichter und andere Bilder dazwischen geschoben, Gesichter von Katzen, Das Gehirn weiß zwar nicht, was eine Katze ist, aber es hat Katzengesichter wiedererkannt und kann sie unterscheiden von Menschengesichtern, ohne dass irgendjemand dazu etwas programmiert hat. Das heißt, das Grundprogramm ist in der Lage, Informationen aus der Umwelt aufzunehmen und dann macht es was draus. Aber es ist natürlich nicht so einfach, denn bevor das funktioniert hat, hat man das System, das heißt die Forscher haben das gemacht, mit rund 10 Millionen Bildern gefüttert. Zufällig natürlich, und man hat dann so YouTube zum Beispiel genommen und hat das Gehirn dann tagelang solche Bilder da ansehen lassen. Man ist ja schon gestraft genug, aber naja, auf jeden Fall.
Der beschwert sich wenigstens nicht, ne?
Wenn der genau, ja. Aber auf jeden Fall konnte das System dann selbstständig so Merkmale wie Farben, Kanten, Linien und so etwas erkennen, ohne dass man ihm gesagt hat, was ist das? Und naja, also die Forscher sind da recht glücklich damit. Jetzt muss man sich nur überlegen, was wollen die eigentlich damit? Und das ist auch klar. Die wollen einfach, dass Maschinen zum Beispiel Gesichter erkennen. Ob das nun für Street View ist, damit automatisch die Gesichter da verwaschen werden können, oder ob das ist, um irgendjemand zu suchen, zu erkennen, oder ob das vielleicht auch für unsere Schlapphüte ist, damit wir dann überwacht werden und von Software gefunden werden können, ohne dass jemand was tun muss.
Also diese Gesichtserkennungen, die schon recht gut funktionieren, die haben wir ja schon lange. Die sind ja auch schon an Flughäfen und überall werden die schon eingesetzt von den Schlapphüten auch. Und ich bin mal mit einem Forscher mal nach Aachen gefahren, das war der von der Malzburg. Der hat ja eine der ersten Gesichtserkennungen überhaupt realisiert bei uns in Deutschland hier. Und der hat mir damals gesagt, das, was er eigentlich vom Computer wissen will, dass der Computer einen Hut erkennt. Und dieser Hut, der kann ja natürlich auch eine Mütze sein. Oder dieser Hut, der kann auch so sein und der kann so sein und so sein und so sein. Und er sagt, der wird es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass ein Computer einen Hut erkennt. Weil die Vielfalt der Hüte, da müssen wir als Menschen ja auch dazu lernen. Wenn wir am Anfang wissen, die Kinder ja auch noch nicht, dass eine Mütze zum Hut gehört und dass dieser Hut, der anders aussieht, der Zylinder, das muss ja alles gelernt werden. Das bringen wir nicht mit. Und das war für mich ganz interessant, dass man mit so wenig zufrieden ist, was allerdings so viel darstellt, dass es noch keiner geschafft hat.
Das System übrigens, dem hat man eine Liste mit ca. 20.000 Gegenständen gezeigt, das heißt also Bilder davon, und dann ließen sie diese Bilder auch sortieren. Das heißt, das Gehirn war in der Lage zu unterscheiden zwischen diesen Gegenständen und konnte diese Gegenstände dann sortieren, zuordnen. Trefferquote 15,8% von ihm unbekannten Gegenständen. Noch viel, viel besser war es beim Erkennen von Menschen. Gesichter hat dieses System mit einem Prozentsatz von 81,7% erkannt. Katzen konnte es erkennen mit einem Prozentsatz von 74,8. Selbst Körperteile von Menschen konnte es noch mit 76,7% Genauigkeit erkennen. Also es ist schon interessant, man hat hier überhaupt keine Vorgabe gemacht, hat das System nur mit Daten gefüttert, und es hat dann selbst etwas daraus gemacht. Ist schon toll.
Ich erinnere mich an einen Computerclub, der ist ganz, ganz lange her. Das war, glaube ich, sogar die erste Sendung oder ist ganz früh gewesen. Da hast du im Studio eine Erkennungssoftware selbst geschrieben gehabt und hast da geometrische Figuren erkannt. Und das war schon ganz interessant für mich. Ist vieles hängen geblieben, wie man überhaupt aus einer 2D-Aufnahme eine 3D-Erkennung machen kann. Das war ja, wann war das, 1983 oder so?
Was ja, so muss in etwa so gewesen sein, ja.
Ja, also hallo, da müsste man dir ja noch den Nobelpreis noch nachträglich.
Ja, ich bin nicht für Preise oder Titel, also ja. Ich bin zufrieden.
Man hat da gemerkt, wie schwierig es ist. Du hast da du hast da irgendwie den Ablauf von diesem Kegel oder so etwas produziert und hast dann gesehen, aha, wenn das so ist, das kannst du wahrscheinlich besser erklären, wie du das gemacht hast.
Ja, na gut, ich hatte ein zweidimensionales Bild und da waren eben unterschiedliche Gegenstände, ein Rechteck, ein Würfel, der von oben aussah wie ein Rechteck oder eine Pyramide, die von oben aussah wie ein Dreieck und eine Kugel, ein Ball.
Ja.
Und ich habe da nichts anderes gemacht, als dieses Bild, was ja im Rechner war, im Videospeicher, erkannt, wo sind die Kanten und habe dann den Schwerpunkt gesucht. Und habe dann vom Schwerpunkt gemessen zu den Rändern und habe dann quasi eine Linie bekommen, die bei der Kugel ganz gerade war. Bei dem Würfel hatte ich 4 Maxima, 4 Minima und bei der Pyramide 3. So, und dann habe ich einfach frech behauptet, das ist ein Würfel oder das ist eine Pyramide, die Sprachausgabe, die hatte ich natürlich auch drin, aber die konnte das nicht so richtig, oder das ist ein Ball. Und da war schon einiges. Einige Leute waren wirklich erstaunt, dass so etwas überhaupt möglich ist. Aber es hat eben geklappt.
Ja. Hat er nicht Pyramide oder Pyramide gesagt? Oder
nee, Pyramide.
Pyramide.
Und
hat er auch Frühstück gesagt.
Frühstück, ja.
Frühstück statt Frühstück.
Ja. War schon. Das war von dem Dr. Soscuti, der SC01, einer der ersten Sprachchips überhaupt. Selbst gefädelt auf eine Platine. Wenn da heute ein Draht abgeht, ich würde es nie mehr wiederfinden. Aber ich habe sie noch. Wir sind aber vom Gehirn abgekommen.
Es gibt ja auch andere Leute, die daran arbeiten. Mir kam jetzt eine Meldung unter, dass der Ray Kurzweil, den kennt man ja vielleicht noch Anfängen der Schrifterkennung und in der Musik hat er sich viel rumgetrieben, der möchte jetzt auch ein künstliches Gehirn bauen. Und zwar sagt er, das Gehirn besteht aus Modulen, die jeweils aus etwa 100 Neuronen bestehen, die intern eine feste Verbindung haben, also im Prinzip ein Prozessor sind, und die Verbindung zu anderen Modulen suchen. Und diese Verbindungen werden immer wieder ausgewechselt im Prozess des Lernens. Und das möchte er irgendwann mal nachbauen und hofft, dass er irgendwann mal sowas Ähnliches hat wie ein Computer, der dann eben lesen kann. Oder wir machen ja auch sowas, ne? Wir gucken ja aus einzelnen Bruchteilen, setzen wir uns was zusammen. Wenn wir lesen, nehmen wir die Buchstaben nacheinander, formen daraus Wörter, aus den Wörtern formen wir Sätze und Texte und ab und zu verstehen wir die auch. Und das müssen wir auch mal bauen. Das ist natürlich jetzt auch ein Zukunftsprojekt von ihm. Das ist nicht so konkret wie das, was der Wolfgang Rudolph beschrieben hat, das Google macht. Denn das finde ich einfach toll, dass eine Maschine einfach nur lernt.
Aber Google will ja noch mehr damit machen.
Die eine Maschine hat ja nicht gelernt. Die ist ja fest verdrahtet von den.
Nein, die Google-Maschine.
Ja, die
Google-Maschine.
Google will ja noch mehr damit machen. Die stellen sich ja zum Beispiel auch vor, dass man dann eine selbstlernende Maschine hätte, die übersetzen kann. Google hat ja schon Übersetzer im Internet schriftlich und es geht ja sogar, dass man in das Telefon hineinspricht und das übersetzt wiederhört, teilweise natürlich schlimm übersetzt, aber verständlich. Und das ist einer der Schritte, die Google versucht hier zu erreichen, dass wir wirklich in unser Telefon hineinsprechen. Und der andere Partner am anderen Ende, der hört es in seiner Sprache. Und er spricht zurück in seiner Sprache und es wird wieder übersetzt in meine Sprache. Das
also
ist ja,
ich war bei so einer Demonstration dabei, die ist aber schon lange her, also vor 2000, da ging es nach Japan. Und man hat in Japan hat man das Deutsche quasi mit Japanisch zusammengebracht. Und in München bei Siemens hat man umgekehrt das Japanische mit dem Deutschen zusammengebracht. Und wir haben da über eine fürchterliche Satellitenleitung nach Japan, da alle da gesessen, da in einem Saal. Und dann hat der Deutsche ein paar Worte in Deutsch gesagt. Und der Japaner hat tatsächlich in Japanisch zurückgeschickt, was wir aber zuerst gar nicht gehört haben. Nachher konnten wir da mal reinhören. Und das kam dann in Deutsch übersetzt über Sprachausgabe da an. Und das war irgendwie, also ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, da hast du irgendeine historische Stunde mitgemacht.
Tja, es wird sicherlich noch viel passieren und Google ist ein Riesenmotor für diese Entwicklungen, weil sie das Potenzial haben, so etwas einmal von der Forschung her überhaupt unterstützen zu können und zum anderen das dann später auch vermarkten zu können. Wir wissen ja, es ist eine umstrittene Geschichte, was Google macht, und es sind nicht alles Freunde von Google, aber auf der anderen Seite, wer sollte es sonst machen? Unsere Regierungen hatten alle zusammen nicht das Geld, so etwas zu finanzieren.
Ja, ich meine, bei uns gibt es keine GMD mehr, die Grundsatzforschung gemacht hat. Wir haben noch Fraunhofer, das ist ja fast das Einzige, wo alles reingelaufen ist. Und die Fraunhofer, die müssen eben um Drittmittel kämpfen. Die müssen 30% mindestens finanzieren von außen her. Ja. Und da ist so Forschung so la pour la, was früher vielleicht noch irgendwann mal möglich war, gibt es nicht mehr bei uns. Das ist alles irgendwie gebunden an irgendwelche Zwecke.
Ja.
Ja, bei internationalen Konzernen hatte Forschung früher ja auch eine Geschichte. Wenn man mal an Xerox PARC denkt, Xerox an sich ein Papiererhersteller, was ist im PARC alles erfunden worden? Nebenbei eben noch das Ethernet,
wo wir heute
Kommunikation drüber machen. Oder die IBM, die IBM leistet sich ja heute auch noch Forschungseinrichtungen. Und die Forscher von IBM haben in den letzten Jahren auch einige Nobelpreise abgestaubt, weil sie die Freiheit haben, forschen zu können. Die kriegen die Mittel dafür zur Verfügung gestellt und manchmal kommt auch was dabei raus. Die Festplattenkapazität hat sie allein durch diese verzehnfacht fast. Und das war ein Forschungsergebnis, das aus den IBM-Labs kam.
Ja, die elektronische Nase.
Na gut, aber da ist ja nicht so viel daraus geworden. Noch nicht.
Noch nicht, ja.
Kann man ja elektronisch sagen, ich kann dich nicht riechen. Weihnachten steht vor der Tür.
Das war ja was ganz anderes. Ja. Wo? Warte mal einen Moment, ich guck mal gerade raus. Nee, bei uns liegt nur Schnee bis zum geht nicht mehr, aber sonst alles okay.
Echt?
Ja, also es hat gestern Abend mächtig geschneit und heute fast den ganzen Tag.
Liegen geblieben? Bis jetzt, ja.
Ja, letzte Woche sind wir nachts vom Auftritt zurückgekommen mit der Musikgruppe und da hatte ich dann nach Hause auch einen guten Rutsch.
Also Köln hat auch versucht zu schneien hier, aber das wurde nix.
Aber die Kölner können sowas nicht. Die können das nur kurzfristig.
Aber du wolltest Weihnachtsgeschenke für mich aussuchen?
Aber Weihnachten ist ja auch für die Online-Händler die Zeit des Jahres, wo sie richtig Geld verdienen können. Und wer sich da leider auch dran hängt, sind die Kriminellen. Die versuchen dann mit schmutzigen Tricks, an das Geld der ranzukommen, die an sich nur zu Weihnachten Freude bereiten wollen. Eine Sache zum Beispiel, nur jetzt ein Beispiel, das sind zum Beispiel Suchanfragen. Es wird für Kriminelle immer dann interessant, wenn nach Begriffen gesucht werden, die besonders populär sind. Und dann versucht man, die Anfrager auf Seiten zu lenken, die man selber manipuliert hat, wo dann eben Schadcode drauf ist. Also die Sicherheitsforscher von F-Secure in dem Fall ist das, die schätzen, dass die Anfragen nach der neuen Nintendo Wii U besonders gefährlich, so das Kindle Fire, das ist ja das iPad Mini, die sind alle sehr, sehr beliebt im Moment. Oder dieser neue Film The Hobbit, der ja irgendwann im Dezember, Mitte Dezember anfängt. Oder Windows 8. Oder dieses iPhone 5 Galaxy S3. Das sind alles so Sachen, die sehr, sehr beliebt sind und die oft gesucht werden, weil man günstige Preise sucht, weil man seinen Lieben das dann gerne schenken möchte, aber nicht so viel Geld ausgeben möchte. Und da ist es dann besonders gefährlich, dass man da umgeleitet wird zu entweder unseriösen Händlern oder zu Webseiten, die mit Schadcode sind. Man kann dem natürlich auch ganz einfach, wenn man ein paar Sachen beachtet, das haben wir schon oft gesagt, ich sage es aber trotzdem nochmal, wenn man auf ein paar Sachen achtet, unbekannte Online-Shops, die mit besonders günstigen Angeboten sind, besteht die Gefahr, dass man entweder keine Lieferung erhält, besonders wenn die Vorkasse haben, oder dass man eine Ware hält, die man an sich gar nicht kaufen darf, weil sie irgendwo vom LKW gefallen ist, und an geklauten Gütern kann man ja bekanntlich kein Eigentum erwerben. Sicherheitsexperten empfehlen, die URLs komplett händig einzugeben und nicht immer nur in Suchergebnissen rumzuklicken, weil man nämlich da, was wir eben sagten, irgendwo landen kann, wo man gar nicht will und sich dann da Malware runterholt auf seinen Rechner, der dann eben auch schaut nach den Bankverbindungen, die man hat, nach den Passwörtern, die man nutzt und so weiter.
Aber man muss sie ja nicht nur immer händig eingeben, man kann ja zum Beispiel auch ein Lesezeichen machen. Wenn man es einmal von Hand eingegeben hat, die eigene URL der Bank, dann speichere ich dieses Lesezeichen und da bin ich ja nun sicher, dass das mein Lesezeichen von meiner Bank ist.
Ja, klar. Dann sollte man auf alle Fälle Virenscanner und die üblichen Sicherheitslösungen installiert haben. Das sollte man sowieso, weil sonst einfach viel zu gefährlich ist, sich in der elektronischen Welt zu bewegen. Wenn man eine URL hat und man schreitet zum Kauf, es geht also dann um Geld, wirklich um eine echte Bestellung, dann sollte man auch schauen, dass diese ein seriöser Online-Shop ist und dass man diese HTTPS Open-Ende-Adresse hat, denn das gewährleistet einem, dass man zusätzlich, dass die Daten verschlüsselt hin und her gehen, und die gut kriminelle Portale können das auch, aber normalerweise ist das schon ein Hinweis, dass einfach nicht die Daten von Dritten ganz einfach abgezockt werden können. Dann ist natürlich eins, man soll sich überlegen, von welchem Rechner aus man bestellt. Wenn man in irgendeinen Internetshop geht, dann weiß man nicht, wie der Rechner da aussieht. Oder wenn man ein mobiles Gerät hat, man hat sich ein Handy gekauft und hat vielleicht auf seinem Handy noch keinen Virenscanner drauf, was auch leichtsinnig ist, und bestellt denn von dem, weiß man ja nicht, ob der verseucht ist und denn die Eingabedaten an irgendeinen schickt, den das gar nicht interessieren sollte. Und ein Tipp, das sollte man sowieso machen, wenn man Online-Banking macht oder Online-Geschäfte macht, man sollte mal öfter auf die Kontoauszüge gucken, denn wenn Geldbeträge abgebucht wurden, die kann man innerhalb von 14 Tagen oder...
Innerhalb von sechs Wochen
kann man sie zurückbuchen lassen und hat dann zwar vielleicht kein Geschenk für Weihnachten, aber zumindest hat man dann sein Geld wieder.
Also bei uns, da wir unsere Kontonummer und Bankverbindung wegen Spenden ja offen auf der Homepage haben, da passiert es laufend. Das sind manchmal kleine Beträge. Und dann ein paar größere, letztens waren so um die 150 Euro. Da buchen dann irgendwelche scheinbar Firmen oder sowas einfach etwas ab, wahrscheinlich in der Hoffnung, die merken es nicht. Also es ist schon eine gewaltige Sauerei, die da passiert, aber was will man machen?
Ja, was bei Privatleuten oft passiert, wenn die Konten geknackt sind, da werden Beträge abgebucht, die so im Bereich der normalen Einkäufe oder des Tankens liegen, also um die 40, 50 Euro und dann mit krummen Beträgen. Weil das am wenigsten auffällt, wenn einer nicht nachhält, was er über sein Konto abwickelt.
Also ich finde es eine Sauerei. Ich habe mit der Bank gesprochen und habe gesagt, pass auf, Kinder, ich möchte dieses Konto gegen Abbuchungen sperren. Es gibt niemand, der vom CC2-Konto abbuchen darf. Wenn was ist, dann überweise ich etwas von diesem Konto, aber es gibt keinen. Und die haben mir ganz klipp und klar gesagt, das geht nicht. Sie können dieses Konto nicht gegen Abbuchung sperren. Finde ich also in der heutigen Zeit und mit den heutigen Mitteln und bei Internetbanking, und es ist doch eine Internetbank, finde ich total bescheuert. Aber was will man machen?
Tja. AGBs lesen.
Naja, du musst, wenn die Spende draufkommt, musst du hingehen, abheben, Sparstrumpf mitnehmen und unter die Matratze.
Du meinst, ich soll das alles unter meine Matratze tun, was wir da haben?
Alles drunter. Dann liegst du auch ein bisschen höher.
Das ist eine gute Idee.
Und härter.
Ah, dann sind wir ja schon beim Weihnachtsgeschenk. Ja, ich mach das. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Ja.
Ja. Ich muss auch noch dazu sagen, in letzter Zeit bekomme ich dauernd Einladungen, bei so Auktionen mitzumachen, bei der das so ein bisschen amerikanisch zugeht. Amerikanische Versteigerung. Da geht's immer um einen Cent nach oben. Und da werden so schöne Preise da neu und gut wahrscheinlich auch angeboten. Zum Beispiel ein Lego großer Bauernhof. Hier Vergleichspreis 59 Euro. Der ist im Moment bei 2 Cent angekommen. Und jetzt kann ich mir Punkte kaufen, mit denen ich hochbieten kann, jeweils um 1 Cent. Aber die Punkte sind 50 mal so teuer wie dieser 1 Cent. Also 50 Cent für eine
Bieteraktion. Das ist dann kein echter Cent, keine Währungscent, sondern irgendeine Bieteinheit, ein virtueller Cent.
Ja. Und ich würde jetzt aus dem Bauernhof mit 0,02 Euro, würde ich jetzt 0,03 Euro machen mit meinem Gebot. Also 3 Cent wäre es jetzt, aber ich habe 50 Cent eingesetzt dafür. Jetzt frage ich mich, was ist das denn da jetzt für eine Sache? Und dann weiß ich gar nicht, wie lange das läuft. Ich habe da mal davor gesessen, eine Stunde, eine halbe Stunde oder so, und habe geguckt und dachte, ach, das sind ja nur noch 10 Sekunden, mal gucken, für wie viel das weggeht. Das war eine schöne Kamera, so eine Videokamera, die für 7,95 Euro sollte die da weggehen. Aber da ging er auf Null und fing bei 15 Sekunden wieder an. Und das hat er dann eine halbe Stunde lang gemacht. Scheinbar wurde noch nicht genügend geboten da drauf. Und wenn Sie jetzt mal hingehen und rechnen sich das Ganze ein bisschen aus, ich nehme einfach mal nur ein Beispiel hier, wo da was verkauft wurde hier. Ach, hier gibt's, kann man auch Sprit kaufen, Aral und so weiter. Da kann man auch drauf bieten. Und ein Apple iPad, das steht auch bei 0,20. Also bei 7,54 für ein Galaxy S3 Mini Weiß. 7,54 Euro sind aber 754 Punkte. Mal 50 Cent, weil ja jeder Punkt 50 Cent wert ist, was ich ja kaufen muss vorher. Da kann man sich ausrechnen, dass die immer ein Geschäft machen. Und das ist sowas Ähnliches wie eine Gelddruckerei, wenn man daran teilnimmt. Da sollte man die Finger, glaube ich, davon
nehmen. Ja. Das ist so das Verfahren, das ich von früher noch kenne, die sogenannten amerikanischen Versteigerungen, wo man immer den Differenzbetrag zahlen muss. Und der
Händler,
der den letzten Groschen reingeschmissen hat, oder in dem Falle deine Beatsense da, der gewinnt denn oder hat denn das Teil doch noch relativ billig denn erworben.
Ja, aber du kannst ja nicht von ausgehen, wann die Schluss machen. Wie gesagt, die gehen runter, zählen runter auf Null und dann denkst du, ah, da ist der Schluss. Nee, nix, fängt wieder bei 15 an, zählt runter bei Null, könnte jetzt Schluss sein und irgendwann ist da wahrscheinlich Schluss. Und zwar so, dass die nie etwas verlieren, die vom Auktionshaus. Und du hast wahrscheinlich nicht so viel Glück, dass du gerade der Letzte bist, weil das wird wahrscheinlich auch noch manipuliert. Da müsste man auch mal vielleicht mal reingucken, da müsste vielleicht auch mal die Polizei mal nachgucken, ob das so alles so rechtens ist.
Tja, hast du was das ist schon alles rechtens? Mit dem Verbraucherschutz
diskutiert?
Noch nicht, aber wir werden es ja im Fernsehen, ich werde es im Fernsehen mal kurz zeigen, da, damit man das mal sieht, wie das da aussieht. Das kann man sich vielleicht schwer vorstellen. Aber gehen Sie einfach mal oder gehen Sie lieber nicht. Aber wenn Sie mal gucken wollen, also ich habe bei snipster.de habe ich mal so eine Auktion verfolgt. Aber bitte strengen Sie sich nicht an und bieten Sie nicht auf irgendwas. Sie werden wahrscheinlich kein großes Glück haben. Obwohl es überall Mails gibt. Ha, ich habe gewonnen. Ha, ich habe ganz billig ein iPad gewonnen. Und die sind wahrscheinlich auch noch selbst generiert, diese Halleluja-Schreie. Vorsicht.
Vorsicht kann man, glaube ich, auch sagen, wenn man auf seinem Rechner, auf dem Microsoft als Betriebssystem läuft, nur Microsoft Security Essentials drauflaufen hat als Schutz gegen bösartige Programme. Denn das Labor AV-Test, das ist ein unabhängiges Labor, die haben wiederum in ihren Niederlassungen in Magdeburg und in Leipzig jetzt festgestellt, wir haben 25 Schutzprogramme getestet, dass Microsoft als einziges durchgefallen ist. Die haben also knapp die Punkte, dass man es von deren Seite, aus deren Sicht aus empfehlen konnte, knapp verfehlt. Alle anderen Virenschutzprogramme, die sind also da nicht durchgefallen, die sind also deutlich besser gewesen, nach der Meinung von diesem Labor AV-Test. Dieses Team da, das besteht aus knapp 30 IT-Spezialisten, die prüfen übrigens regelmäßig Antivirenprogramme, das ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Und nur noch informativ, getestet wurde unter der 32-Bit-Version von Windows 7. Ja, also, was heißt das? Nicht nur auf das mitgelieferte, kostenlose Virenschutzprogramm verlassen, sondern vielleicht auch mal ein anderes noch in Erwägung ziehen. Denn wenn das hier durchgefallen ist, dann freuen sich die Hacker, denn jetzt wissen sie, wo sie angreifen müssen.
Und die probieren es. Die probieren es auf alle Fälle.
Und dann ist es so eine Unsitte, dass jeder will irgendwie mit seiner eigenen Suchmaschine ganz, ganz vorne sein. Da muss ja auch ein kommerzieller Grund dabei sein. Denn im Moment habe ich eine von Avira, von einem Antivirenhersteller, der hat sich da reingemogelt und ist vorne. Und ich muss jetzt so ein bisschen gucken. Ich muss da bestimmt noch einen Tag nachsuchen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, wie ich den wieder wegkriege. Vorher waren es andere und irgendwann war Yahoo mal da als besonders gute Suchmaschine. Die haben sich einfach da selbst installiert.
Gut, und wir werden uns jetzt von selbst verabschieden, bedanken uns für die Spenden, die wir bekommen haben, wegen unserem Rechtsstreit mit Family TV. Ich finde das sehr nett, dass ihr uns da unterstützt. Weisen nochmal auf unseren Shop hin und wünschen einen schönen Abend.
Und Daumen
und tschüss. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.